Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die Lage im Flüchtlingslager Morio ist im Laufe der Zeit immer katastrophaler geworden. Und dieser Satz ist keine Neuigkeit, er ist eine traurige Gewissheit. Dass Europa nicht in der Lage war, die beschämende Situation auf der Insel Lesbos rechtzeitig zu lösen, das ist ebenfalls mit einem Wort beschämend. Nach dem Ausbruch von Corona dort und dem Brand jetzt ist weit mehr zerstört worden als das Lager, als die vage Hoffnung der Menschen dort auf ein besseres Leben. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung über Einzelheiten dazu informieren. Dann haben wir bis knapp 24 Uhr unter anderem noch die folgenden Themen. Die Schweinepest ist in Deutschland angekommen. Viel weniger Geld für die Staatskasse. Dort gibt es eine neue Steuerschätzung. Und dann natürlich erlauben Sie ein klein wenig Stolz für dieses Haus. Auch über den Radiopreis werden wir berichten. Unter anderem über diesen Kollegen.
Der Deutsche Radiopreis für das beste Interview geht an Philipp May, Deutschlandfunk, Informationen am Morgen. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch natürlich an den Kollegen, der dieser Redaktion angehört, genauso wie an Antran für ihre Reportage, die heute gewürdigt worden ist. Diese kleine Eitelkeit, wenn wir so nennen wollen, erlauben Sie uns bitte. Am Ende der Sendung werden wir dorthin schauen und natürlich schauen wir auch immer in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen aber auf Moria. Wie sieht die Lage dort aus? Ich habe es vorhin gesagt, beschämend. Leider hat sich bis jetzt nichts geändert. Thomas Burmann.
Heute Nachmittag im Lager Moria. Die Feuerwehr bekämpft mit Löschflugzeugen einen neuen Brand. Wieder sind hier Olivenbäume und Zelte in Flammen aufgegangen. Im Lager Moria gibt es noch jede Menge Glutnester, die vom starken Wind angefacht werden. Von einstmals tausenden Zelten im Lager stehen jetzt noch ein paar Dutzend. Flüchtlinge suchen in den Trümmern nach Verwertbarem. Sie schleppen Matratzen heraus und bauen sich ein neues, provisorisches Lager unter freiem Himmel, ein paar Schritte weg vom verbrannten Moria. Wir leben nun schon seit 48 Stunden auf der Straße, sagt Mohammed, 32 Jahre alt und so etwas wie der Sprecher von 300 Flüchtlingen aus Somalia. Einige von uns sind krank, andere haben eine Behinderung, sagt er, aber niemand helfe ihnen. Nein, betont er, es gibt weder eine Unterkunft noch Wasser oder etwas zu essen oder Medizin, nichts.
Water, food, no.
Kein Wasser, nichts zu essen, ein großes Problem, klagt auch dieser Mann aus Afghanistan, der vor der sengenden Sonne etwas Schutz sucht im Schatten eines Baumes. Die griechische Regierung hatte angekündigt, alle Flüchtlinge mit Wasser, mit Essen zu versorgen, aber die Hilfe läuft nicht richtig an. Auch der Plan, 1000 Flüchtlinge auf einer Fähre in einem Hafen im Westen der Insel Lesbos unterzubringen, ist noch nicht umgesetzt. Dort sollten besonders schutzbedürftige Flüchtlinge eigentlich schon gestern einquartiert werden. Mohammed aus Somalia. Das würde für einige aus meiner Gemeinde gelten, für schwangere Frauen, für Kinder. Aber bis jetzt hat mir das noch niemand bestätigt, dass es da Plätze gibt. Nein, die Fähre ist noch leer. Und ein Reporter hat berichtet, Anwohner würden die Zufahrt zur Fähre blockieren. Sie wollen nicht, dass in ihrem Hafen 1000 Flüchtlinge einquartiert werden, von denen möglicherweise einige an Corona erkrankt sind. Tatsache ist, dass vor einigen Tagen 35 Flüchtlinge im Lager Moria positiv auf Corona getestet wurden. Die meisten dieser 35 Corona-Kranken sind untergetaucht. Die Angst ist groß, dass diese 35 positiv Getesteten das Virus jetzt auf der ganzen Insel verbreiten. Wo immer die Regierung überlegt, ein Notquartier aus Zelten einzurichten, regt sich Widerstand bei den Anwohnern auf Lesbos. Sie blockieren Straßen und fordern, alle Flüchtlinge von der Insel wegzubringen, und zwar sofort, und kein neues Lager aufzubauen. Das bedeutet für Mohammed und seine 300 Landsleute aus Somalia zunächst einmal, dass sie weiterhin auf der Straße leben müssen, unter primitivsten Bedingungen. Es gibt hier überhaupt keine Toiletten. Die Leute müssen ins Gebüsch gehen, sagt er.
Das war der Situationsbericht von Thomas Burmann. Die Attribute habe ich genannt. Wir schauen jetzt nach Europa. Dort gibt es eine Debatte, ob und wie viele Menschen man aufnehmen kann. Die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident sind heute vorgeprescht. Ansonsten läuft die Debatte munter in alle Richtungen. Klaus Remme.
Schon am frühen Nachmittag hatte Vizekanzler Olaf Scholz angedeutet, dass es beim Thema Moria Bewegung gibt.
Ich glaube, dass wir davon ausgehen können, dass es jetzt schnell eine Lösung gibt für die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, die dort sind und auf der Insel gewesen sind, wo jetzt das Feuer ist. Deutschland, Frankreich und einzelne andere Länder zusammen sind bereit, da was zu tun. Daran wird jetzt gearbeitet.
Die Bundeskanzlerin kam am frühen Abend gleich zu Beginn einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung auf Moria zu sprechen. Sie sagte Unterstützung bei der Schaffung besserer Unterbringung für die Flüchtlinge zu. Sie habe den griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis gefragt, wie man darüber hinaus helfen könne.
Seine Bitte war, dass wir insbesondere die Minderjährigen, die jetzt ja auch auf das griechische Festland gebracht wurden, Deutschland und Frankreich werden sich daran beteiligen. Ich hoffe, einige andere Mitgliedstaaten auch. Denn die Migration, das ist weder das Problem der Länder, bei denen Menschen ankommen, alleine. Es ist auch nicht alleine ein deutsches Problem. Wir haben die Ratspräsidentschaft. Und deshalb muss es noch mehr eine europäische Verantwortung werden.
Angela Merkel nannte keine Zahl, doch nach Agenturberichten geht es um die Größenordnung von 400 minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen, die auf möglichst viele EU-Länder aufgeteilt werden sollen. Die Diskussion um das Schicksal der dann noch immer über 12.000 Flüchtlinge auf Lesbos wird das kaum beenden. Selbst im Bundeskabinett gibt es unterschiedliche Vorstellungen, insbesondere Entwicklungsminister Gerd Müller ist in die Offensive gegangen. Wenn nötig, im Alleingang, das ist seine Devise. Im Deutschlandfunk-Interview der Woche präzisierte Müller seinen Vorschlag.
Wir sollten das Angebot der deutschen Länder und Kommunen aufgreifen und zeigen, Deutschland handelt sofort. Und Deutschland könnte hier ein Zeichen setzen jetzt. Wir nehmen 2000 auf als ersten Schritt, humanitäres Zeichen, und fordern alle anderen Länder, Frankreich, Niederlande und andere auf, dem guten Beispiel zu folgen. Wenn ich den Auftrag bekomme als deutscher Entwicklungsminister, lösen wir das innerhalb von 3 Tagen.
Andere in der Union gehen noch weiter. In einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer schreiben 16 Abgeordnete von CDU und CSU, darunter die Außenpolitiker Norbert Röttgen und Roderich Kiesewetter, Zitat: Es geht jetzt nicht vorrangig darum, eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik zu gestalten, sondern offensichtliche menschliche Not zu lindern. Deutschland solle notfalls auch alleine 5.000 Flüchtlinge vom griechischen Festland aufnehmen. In der SPD bietet sich eine ähnlich diverse Meinungslage. Sie reicht von Olaf Scholz und Heiko Maas, die als Bundesminister eine europäische Lösung verfolgen, bis zu Christian Petri, dem europapolitischen Sprecher seiner Fraktion, der notfalls alle Flüchtlinge von Moria in Deutschland aufnehmen würde. Die Vizepräsidentin im Europäischen Parlament, Katharina Barley, SPD, plädierte im ZDF für ein sowohl als auch.
Wir haben viele Städte und Gemeinden, die sich bereit erklären, Geflüchtete aufzunehmen, schon lange. Es wäre ja zynisch, darauf nicht zurückzugreifen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich an einer europäischen Lösung arbeiten. Das kann Deutschland nicht alleine übernehmen.
Wir wissen seit langem, dass Menschen dort unter unwürdigen Bedingungen leben, bekannte Angela Merkel am Abend in Berlin. Wer sich fragt, warum es dennoch bisher nicht gelungen ist, eine Lösung für die Menschen in Moria zu finden, für den bot Gerald Knaus, Experte für Flüchtlingspolitik beim Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative, heute Mittag hier im Deutschlandfunk die aus seiner Sicht einzig verbliebene Erklärung.
Die derzeitige Abschreckungspolitik ist gewollt. Es gibt keine andere Erklärung. Es gibt eine kleine Zahl von Menschen. Auf der Insel sind die Spannungen enorm. Hier schnell Leute wegzubringen, ist im Interesse der Insel, im Interesse der Migranten. Wir haben hier sehr, sehr viele Schutzbedürftige, die festgehalten werden aus einem einzigen Grund. Zur Abschreckung.
Zitat Katharina Barley: Die Flüchtlingspolitik, das ist wirklich die europäische Schande.
Das war der Bericht von Klaus Remme. Die Brandenburger haben vieles getan, unter anderem einen Zaun gebaut, 120 Kilometer Länge, einen Zaun zu Polen, einen Elektrozaun. Es geht ausnahmsweise nicht darum, Menschen abzuhalten, sondern Schweine, weil die möglicherweise die Schweinepest mitbringen. Jetzt ist trotzdem ein Schwein in Brandenburg gefunden worden. Ob es wirklich aus Polen kommt, weiß man noch nicht. Einzelheiten dazu zunächst von Christoph Richter.
Als erstes wurde rund um den Fundort im Landkreis Spree-Neiße nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt eine 3 Kilometer große, die sogenannte Kernzone, eingerichtet, ergänzt um eine weitere Sperrzone von 15 Kilometern, die bis nach Polen reiche, so Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, Bündnis 90 Die Grünen.
In diesem gefährdeten Gebiet herrscht ein striktes Jagdverbot für alle Tierarten. Es wird dort eine intensive Fallwildsuche, also Suche nach verstorbenen Wildschweinen, durchgeführt. Und natürlich wird jedes aufgefundene Fallwild umgehend beprobt.
Es werde auch ein Ernteverbot von Maisfeldern in Betracht gezogen, um möglicherweise infizierte Wildschweine nicht aufzuscheuchen. Wie es heißt, betroffen sind in dem Gebiet rund 20 kleine Höfe mit wenigen Tieren. Zwei dieser Agrarunternehmen sind jedoch größere Schweinehaltungsbetriebe mit jeweils etwa 5000 Schweinen. Vor dem Hintergrund, dass die afrikanische Schweinepest für Menschen ungefährlich, aber für Schweine tödlich ist, sei die Seuche gerade aus wirtschaftlicher Sicht für die Schweinehaltungsbetriebe eine Herausforderung, so Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD.
Eines ist ganz klar, dass neben der Seuchenbekämpfung auch die Stabilisierung dieser Betriebe erfolgen muss und hier ein klares Signal auch gesendet werden muss, dass wir weiterhin auch in diesen Bereichen auf die Arbeitsplätze, aber auch auf die wirtschaftliche Tätigkeit dieser Unternehmen setzen.
Am Mittwoch wurde bei einem Wildschweinkadaver, den man in der Nähe der deutsch-polnischen Grenzstadt Guben-Gubin gefunden hat, erstmals die afrikanische Schweinepest nachgewiesen. Bundesagrarministerin Julia Klöckner, CDU, warnt vor Panikmache, appelliert an Gelassenheit.
Klar betonen möchte ich aber an dieser Stelle, weil es viele Verbraucher auch umtreibt. Die afrikanische Schweinepest ist für den Menschen ungefährlich. Auch vom Verzehr von gegebenenfalls kontaminiertem Fleisch gehen keinerlei Gefahren für die Gesundheit beim Menschen aus.
Es müsse jetzt untersucht werden, ob man es bei dem infizierten Tier im Landkreis Spree-Neiße mit einem Einzelfall zu tun habe oder ob noch weitere Tiere betroffen sind.
So dass wir dann auch abschätzen können, wie groß denn das potenziell infizierte Gebiet nun möglich ist. Das Tier, das beprobt worden ist oder der Kadaver, war offensichtlich schon sehr stark in Verwesung übergegangen und dieser Zeitfaktor spielt in dem Kontext natürlich auch mit eine Rolle.
Ergänzt Präsident Thomas Mettenleitner vom Friedrich-Löffler-Institut der bundeseigenen Forschungsstelle für Tiergesundheit auf der Insel Riems bei Greifswald. Lange konnte Deutschland die Seuche fernhalten. In Brandenburg setzt man dazu präventiv auf elektrisch geladene Zäune, um Wildschweine am Übertritt nach Deutschland zu hindern. Der Landesverband Brandenburg des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland sieht darin jedoch ein ungeeignetes Mittel und schlägt stattdessen bis zu 20 Meter breite Bejagungsschneisen an der polnischen Grenze vor.
Das war der Bericht des Kollegen Christoph Richter und das Thema wollen wir vertiefen. Was muss passieren? Was heißt das für die Bauern und was heißt das für die Exporte? Darüber reden möchte ich mit Alois Gehrig, dem Vorsitzenden des Landwirtschaftsausschusses im Bundestag, jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Gehrig.
Einen schönen guten Abend, Herr von Zuheide.
Was heißt das für die Bauern als erste Frage, was im Moment da passiert?
Da ist meine große Sorge begründet. Ich habe gerade einen Anruf von einem Vermarkter bekommen, der gesagt hat, es wurden die Schweinenotierungen schon um 20 Cent je Kilogramm abgesenkt. Halte ich für eine Riesensauerei. Das heißt, wir haben hier die ASP, die Bauern, die am wenigsten dafür können, sind zuvorderst schon wieder die Betroffenen.
Wir wollen gleich noch über die Exporte reden und über das, was dann hier möglicherweise passiert, was Sie gerade schildern. Ich will zunächst mal noch bei der Schweinepest selbst bleiben. Frage, lässt sich das, was da im Moment, was wir da beobachten, lässt sich das noch regional begrenzen?
Das hoffe ich ja. Wenn wir überlegen, wie lange die ASP jetzt an der polnisch-deutschen Grenze gewabert hat, wenn wir wissen, dass der Virus zwar unheimlich hartnäckig ist, aber sich doch recht langsam fortsetzt, dann habe ich schon Hoffnung, dass da jetzt eben mit diesen Schutzzonen etc. und alles, was man da bereits vorsorglich gemacht hat, dass man das hoffentlich schon regional begrenzen kann.
Die Frage ist ja auch immer, da wird diskutiert, Zaun zu Polen oder anderweitig. Was ist Ihre Einschätzung? Der eine sagt, hat was gebracht, andere sagen es nicht. Wie bewerten Sie das?
Nach meinem Kenntnisstand hat das FLI jetzt noch nicht endgültig analysiert, ob es ein polnisches oder ein deutsches Schwein war, das man da gefunden hat. Das heißt, es könnte verschiedene Infektionswege gegeben haben. Es muss nicht unbedingt ein Schwein sein, das über die Grenze gekommen ist. Es kann auch ein kontaminiertes, weggeworfenes Lebensmittel oder sonst irgendwas gewesen sein. Zäune helfen natürlich schon ein Stück weit, aber wie effektiv jetzt der an der Grenze war, kann ich nicht sagen.
Was muss denn passieren, damit das regional begrenzt bleibt? Welche Vorschläge haben Sie oder welche Hinweise geben Sie?
Ja, also jetzt geht es darum, dass man das Kerngebiet einzäunt, dass man guckt, dass man das Wildsau freikriegt. Zunächst heißt es aber mal Ruhe bewahren, damit die nicht aufgescheucht werden und überall hinspringen. Eventuell braucht man dann sogenannte Saufänge, um eben dort dieses Kerngebiet Wildsau frei zu bekommen. Und man überlegt ja auch, ob man vielleicht sogar die Maisfelder, weil dort die Schweine besonders gern reingehen, noch entsorgen muss in dem Kerngebiet. Und dann muss man sukzessive gucken, dass man drumherum möglichst alles dafür tut, dass dieses Gebiet eben durch Wild etc. gemieden wird und man den Infektionsradius sehr klein halten kann.
Jetzt habe ich, oder Sie haben es schon angesprochen, der Druck auf die Preise. Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Südkorea schon gesagt hat, wir nehmen nichts mehr aus Deutschland. Die interessiert nicht, ob das regional begrenzt oder nicht ist. Das Gleiche droht mit China, wo 25% der deutschen Exporte hingehen. Was ist da zu befürchten?
Das ist natürlich die allergrößte Sorge. Und glücklicherweise hat unser Bundesministerium sehr enge, auch freundschaftliche Beziehungen in diese Länder hinein, mit denen wir diesen intensiven Handel betreiben. Und jetzt laufen die Drähte heiß und man versucht dort klarzumachen, dass man sehr wohl regional abgrenzen kann und dass man nichts befürchten muss. Wie die reagieren, bleibt spannend und abzuwarten. Aber ich weiß, dass man aus dem Ministerium heraus alles versucht, um Exportwege hier offen zu halten.
Jetzt mag das in Ihren Ohren eine ketzerische Frage sein. Ich stelle sie trotzdem. Müssen wir denn deutsche Schweine überhaupt nach China exportieren?
Im Moment ja. Es geht ja nicht um die ganzen Schweine, sondern um Teile, die wir Deutschen nicht verzehren. Das sind Pfoten, das sind Ohren, das sind Rüssel. Und es ist nach meiner Einschätzung gut, wenn wir diese für uns eher minderwertig bewerteten Teile in China oder Südkorea unterbringen.
Auf der anderen Seite, Sie haben es gesagt, wenn das genau nicht passiert, entsteht der Druck auf die Preise. Sie haben am Anfang das zitiert. Das ist natürlich insofern katastrophal, weil alle Bemühungen, die auf anderen Ebenen laufen, die Schweinemast etwas interessanter und auch wertiger zu machen und damit die Preise steigen zu lassen, schon wenn ich das salopp formuliere, das können wir jetzt alles in die Tonne kloppen.
Das sehe ich absolut überhaupt nicht. Es wird definitiv eine Zeit nach Corona geben und so auch wieder eine Zeit nach ASP. Wir wissen, dass diese Schweinepest Menschen überhaupt nicht gefährden kann. Also wird es nur eine gewisse Zeit brauchen, bis sich die Absatzwege wieder gefunden haben. Nichtsdestotrotz müssen wir an dem Tierwohl-Label weiterarbeiten, müssen daran arbeiten, dass mehr Tierwohl von den Bauern nicht nur umgesetzt wird, sondern von den Verbrauchern auch angenommen und honoriert wird. Und dazu brauchen wir den Lebensmitteleinzelhandel, wir brauchen die Verarbeiter. Und deswegen bin ich so bitter enttäuscht, dass man am Tag des Ausbruchs gleich den Schweinepreis mal kategorisch nach unten fährt. Dafür sehe ich überhaupt keine Not.
Ja, aber das zeigt ja genau, wie die Märkte inzwischen funktionieren und dass den Märkten diese Überlegungen und Punkte, die Sie gerade anführen, herzlich egal sind. Leider.
Ja, aber leider. Und für mich ist Lebensmittel kein Auto oder sonstige Hardware, sondern das sind tatsächlich Mittel zum Leben, wo in diesem Fall Tiere dahinterstehen, wo Bauernfamilien dahinterstehen, Existenzen. Und die Folge, wenn wir so radikal auf Märkte und Spannungen reagieren, wird sein, dass die Lebensmittelproduktion noch mehr aus unserem eigenen Land verdrängt wird. Wir haben noch 70% Selbstversorgung bei Ferkel, wir haben 70% Selbstversorgung bei Eiern, bei Obst und Gemüse ist es sehr viel weniger. Also meine Intention ist, auch die Verbraucher aufzuklären, mitzunehmen, klarzumachen, sie sollen ins richtige Regal greifen, sie sollen regionale deutsche Produkte kaufen, das sind die besten, die es weltweit gibt, dann haben wir auch die Chance, dass diese hochwertigen Lebensmittel weiterhin in unserem Land produziert werden.
Dankeschön. Das war Alois Gehrig für die CDU im Bundestag. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um 23.30 Uhr beginnen unsere Kurzberichte. Die bleiben zunächst im Bundestag. Der Untersuchungsausschuss für die Maut, die gescheiterte Pkw-Maut, setzt jetzt einen Ermittlungsbeauftragten ein. Caroline Born.
Es geht um umstrittene E-Mails von Verkehrsminister Andreas Scheuer, die dieser angeblich nicht zur Verfügung gestellt habe. Deshalb müssten jetzt alle relevanten Unterlagen auf den Tisch, fordert Christian Jung, ob man der FDP im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut.
Der Ermittlungsbeauftragte hat jetzt die Aufgabe, mit dem Bundesminister Scheuer zu klären in Bezug auf das Maut-Debakel, was für E-Mails über dessen dienstlichen Bundestags-E-Mail-Account gelaufen sind. Wir wissen, dass es da sehr viele E-Mails gab und wir erwarten von dem Bundesminister Scheuer da eine Kooperation mit dem Ermittlungsbeauftragten.
Union und SPD hatten sich bei der Abstimmung enthalten. Es handele sich eher um eine Inszenierung der Opposition, so der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Udo Schiefner von der SPD. Denn der Ermittlungsbeauftragte könne nicht mehr machen als der Untersuchungsausschuss selbst.
Er ist also weiterhin auf die Zusammenarbeit mit dem Minister angewiesen und hat also keine rechtlichen Möglichkeiten, auch gegen den Willen Ministers in E-Mail-Verkehre einzugucken.
Im Untersuchungsausschuss geht es heute außerdem um Toll Collect. Die Firma war vom Bund zunächst übergangsweise und später schließlich komplett übernommen worden. Toll Collect betreibt die Lkw-Maut und sollte bei der Erhebung der Pkw-Maut ebenfalls eingebunden werden. Dazu werden ehemalige Geschäftsführer von Toll Collect befragt. Die Opposition wirft Scheuer vor, Kosten und Risiken der Maut bei Toll Collect verstecken zu wollen, was der Minister bestreitet. Scheuer selbst soll am 1. Oktober vor dem Untersuchungsausschuss aussagen.
Das Debakel um das Bonner Kongresszentrum WCCB hat jetzt für die frühere Oberbürgermeisterin zu einem schmerzhaften Urteil geführt. Jochen Hilgers.
Mit versteinerter Miene verließ Bonns ehemalige Oberbürgermeisterin Bärbel Diekmann den Kölner Gürzenich. Da, wo sonst Karneval gefeiert wird, hatte das Verwaltungsgericht den ganzen Tag gegen sie und ihren früheren Stadtdirektor Arno Hübner verhandelt. Auch Hübner wirkte angeschlagen. Mehr als 10 Jahre nach dem WCCB-Skandal hatte die Stadt Bonn gegen ihre ehemalige Oberbürgermeisterin und ihren früheren Stadtdirektor geklagt. Und jetzt müssen beide der Stadt Bonn jeweils 1 Million Euro Schadenersatz leisten. Diekmann und ihr damaliger Stadtdirektor Hübner hatten laut Gericht den Rat der Stadt nicht ausreichend über finanzielle Risiken des Projekts informiert. Insbesondere die finanzielle Schieflage des Investors blieb dem Rat verborgen. Das führte später zu einer beispiellosen Untreue-, Korruptions- und Pleiteserie, die die Stadt rund 300 Millionen Euro gekostet hat. Diekmann und der frühere Stadtdirektor haben diesen Vorwurf in der Vergangenheit stets bestritten. Sie können Berufung einlegen.
Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz sind unterwegs mit vielen Vorschlägen. Jetzt ist auch Armin Laschet darauf gekommen, dass er für die Frauenquote ist. Moritz Küpper.
Er unterstütze das Kompromisspapier der Parteispitze, wonach bis 2025, beginnend bei Vorstandswahlen auf Kreisebene, schrittweise eine Frauenquote bis 50% eingeführt werden soll, sagte Laschet in Düsseldorf.
Der Entwurf, der vorliegt, und der ist mehr als eine Frauenquote, das ist ja ein umfassendes Dossier zur Modernisierung der Parteiarbeit, der Strukturen, den finde ich einen sehr guten Kompromiss und den unterstütze ich.
Bislang war Laschet, der Ende des Jahres Vorsitzender der CDU werden möchte, bei diesem Thema eine klare Antwort schuldig geblieben. Seine beiden Konkurrenten um den CDU-Vorsitz, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz sowie der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen, hatten sich bereits geäußert. Während Röttgen sich hinter den Vorschlag stellte, nannte Merz die Quote, Zitat, allenfalls eine zweitbeste Lösung. Er lehne den Vorschlag der Satzungskommission, der auch eine 50%-Quote für die ersten 10 Listenplätze bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen vorsehe, aber nicht von vornherein ab. Laschet betonte heute, dass die NRW-CDU dieses Modell bereits bei der Landtagswahl 2017 umgesetzt habe.
Das auf dem Bundesparteitag beschlossen werden kann, ist offen, weil wir derzeit gar nicht wissen, unter welchen Bedingungen ein Bundesparteitag stattfindet. Und wenn er stattfindet, ist die Tendenz, ihn so kurz wie möglich zu machen.
Darüber, so Laschet, sei aber noch nicht entschieden worden.
Aus Beirut kommen erneut verstörende Nachrichten und die Bilder deuten auch darauf hin. Es gibt wieder ein großes Feuer, wieder im Hafen. Björn Blaschke.
Live-Bilder im libanesischen Fernsehen und im Internet kursierende Filmchen zeigen hoch aufsteigende Flammen und dichte schwarze Rauchwolken. Ein Brand im Hafen von Beirut, nur wenige Wochen nach der schweren Explosion, die rund 200 Menschen tötete und mehr als 6000 weitere verletzte. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur meldet, dass ein Lagerhaus, in dem Reifen untergebracht waren, in Brand geraten ist. Die Feuerwehr sei im Einsatz. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Auch über mögliche Opfer liegen bisher keine Informationen vor. Laut Augenzeugen haben viele Menschen in der Nähe des Hafens das Gebiet verlassen, panikartig. Durch die Explosionskatastrophe am 4. August wurden große Teile des Hafens und umliegender Viertel zerstört. Ausgelöst wurde die Explosion mutmaßlich durch große Mengen Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen lagerten. Nach wie vor sind libanesische Behörden und internationale Expertenteams mit der Aufklärung des Falls beschäftigt.
In Kolumbien gibt es weiter Proteste, Proteste gegen Polizeigewalt, und sie eskalieren mit Toten. Ivo Maruschtik.
Brennende Autos und Busse, Mülltonnen als Barrikaden, regelrechte Straßenschlachten zwischen Polizei und Demonstranten, zerstörte Polizeiposten und geplünderte Läden. Kolumbiens Hauptstadt Bogotá hat eine Nacht der Gewalt erlebt. Nach Angaben der Behörden wurden 7 Menschen getötet und 140 verletzt. Mehr als die Hälfte der Verletzten waren Polizisten. In ganz Kolumbien wurden rund 50 Polizeistationen angegriffen und zum Teil völlig zerstört, die meisten in der Hauptstadt Bogotá. Die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein. Auslöser der Proteste war der Tod eines Mannes nach einer Polizeikontrolle in Bogotá. Videoaufnahmen des Polizeieinsatzes sorgen für Empörung. Auf den Handyaufnahmen ist zu sehen, wie 2 Polizisten den Mann zu Boden drücken und immer wieder einen Taser, eine Elektroschockpistole, gegen ihn einsetzen. Die Familie des Opfers, eines 46-jährigen Rechtsanwalts, gibt an, die Polizisten hätten den Taser 12-mal eingesetzt. Der Mann starb kurz darauf im Krankenhaus. Seine Witwe spricht von Folter. Die Polizisten wurden vom Dienst suspendiert. Sie hatten dem Anwalt vorgeworfen, er habe auf der Straße Alkohol getrunken, ein Verstoß gegen die Corona-Vorschriften.
Um 23.37 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen, der Tag an der deutschen Börse von und mit Ibrahim Samir.
Unentschlossen, das ist wohl der Begriff, mit dem man die Bewegungen im DAX an diesem EZB-Tag am besten beschreibt. Der DAX schwankt die ganze Zeit um seinen Vortagesschluss herum. Die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank im Anschluss an die Ratssitzung bedeuten, Änderungen wird es in der Geldpolitik in Europa erst einmal nicht geben. Alles bleibt, wie es ist. Damit entfällt auch eine Reaktion am Aktienmarkt. Der DAX schließt den Handel am Ende leicht im Minus, verliert 28 Punkte oder 0,2% und steht damit bei 13.209 Punkten. Bewegung gibt es vor allem am Devisenmarkt. Nachdem die Europäische Zentralbank entschieden hat, zunächst nichts gegen den erstarkten Euro zu tun, steigt der über die Marke von 1,19 Dollar. Dann aber kommt aus London die Nachricht, dass sich EU und Großbritannien an diesem Donnerstag weniger wie geplant über ihr Handelsabkommen unterhalten haben, als über den geplanten Vertragsbruch der Briten in Sachen Austrittsabkommen. Die EU droht mit Gegenmaßnahmen und setzt ein Ultimatum, und sogar aus den USA kommt die klare Ansage, unter diesen Vorzeichen schaffe es ein Abkommen zwischen London und Washington ganz sicher nicht durch den Kongress. In der Folge steht das britische Pfund erneut unter Druck, aber auch der Euro verliert. Bewegung gibt es beim amerikanischen Lkw-Hersteller Navistar. Die Lkw-Sparte von VW, Traton, will das Unternehmen bekanntlich kaufen. Nun hat man das Angebot noch einmal erhöht. Das beflügelt Navistar-Aktien zwar, die Anleger von Traton allerdings sind enttäuscht. Der Kauf droht schließlich teurer zu werden.
Das war der Bericht von Samir Ibrahim. Die schwarze Null, das war einmal, Corona macht's möglich. Oder andersrum ausgedrückt, die ökonomische Rationalität gebietet, dass der Staat auf der einen Seite investiert und auf der anderen Seite den sozialen Absturz, den viele, viele Menschen in der Krise erleben, abfedert. Die Kehrseite, natürlich, der Staat muss sich wieder verschulden. Die Steuerschätzer haben jetzt genau nachgerechnet. Was heißt das auf der einen Seite? Weniger Einnahmen und mehr Ausgaben. Die Milliardensummen machen schwindelig. Allerdings, am Ende des Tunnels gibt es Licht. Theo Gers.
Die Steuerschätzer prognostizieren weitere Einnahmerückgänge. Im Mai bei der letzten Prognose hatte die Corona-Rezession voll durchgeschlagen. Bis 2024 würden Bund, Ländern, Kommunen und der EU fast 316 Milliarden Euro an Einnahmen wegbrechen. Dieses Minus steigt nun noch einmal, und zwar um weitere knapp 30 Milliarden Euro. Dennoch, für Finanzminister Olaf Scholz sind diese Zahlen besser als befürchtet, denn ein Teil dieser neuerlichen Mindereinnahmen geht auf Änderungen im Steuerrecht zurück, ist also eher selbst verschuldet. Dennoch, die Pandemie dauert an, aber die Wirtschaft bricht eben nicht so stark ein, wie im Frühjahr erwartet worden war.
Der Wumms wirkt und die Nachtragshaushalte sind auf den Weg gebracht,
betont Scholz und hebt vor allem eine Maßnahme hervor.
Ganz sicher hat die Mehrwertsteuersenkung dazu beigetragen, dass wir im Hinblick auf unsere Steuereinnahmen für die Zukunft zuversichtlich sein können. Und das läuft besser, als wenn wir es nicht gemacht hätten.
Doch erstmal kommt es eben noch dicker, vor allem für den Bund, weniger für die Länder. Die stellen sich in diesem Jahr im Vergleich zur Mai-Schätzung sogar um gut 9 Milliarden Euro besser. Beim Bund sind es hingegen nochmal 9 Milliarden weniger. Nächstes Jahr wird dann für alle staatlichen Ebenen nochmal bitter, dann treffen die Mindereinnahmen alle, vor allem aber wieder den Bund. Und das hat Folgen für die Koalition.
Wir haben uns darauf verständigt, dass wir im nächsten Jahr noch einmal eine Ausnahme von der Schuldenregel machen müssen. Und natürlich würden wir gerne ab 2022 zu Haushaltsplanung, Finanzplanung zurückkehren, die sich im Rahmen der Regelung, der Normalregelung befindet, die außerhalb von Krisenzeiten gelten.
Wie angespannt die Haushaltslage durch Corona wirklich ist, zeigt sich vor allem beim Vergleich der jetzigen desaströsen Zahlen mit den tatsächlichen Steuereinnahmen von vor der Krise, also von 2019. Danach muss allein der Bund im kommenden Jahr mit 34 Milliarden Euro weniger kalkulieren als 2019. Das ist immerhin ein Indiz, wie hoch die Neuverschuldung im nächsten Bundeshaushalt ausfallen könnte. Und der Vergleich zeigt auch, das Einnahmeniveau von vor der Pandemie wird der Bund nach der heutigen Schätzung frühestens 2023 wieder erreichen. Bei den Ländern und Kommunen dürfte das ein Jahr früher, also 2022, wieder der Fall sein. Aber Haushalte mit der berühmten schwarzen Null werden auch danach, also ab 2022, schwierig. Diese schwarze Null nehmen heute deshalb nicht mal Haushälte aus der Union in den Mund und Olaf Scholz natürlich auch nicht.
Die Wachstumsdelle, die uns jetzt erreicht hat, wird sich im Steueraufkommen sehr lange und wahrscheinlich für immer niederschlagen, sodass wir das natürlich auch für unsere langfristigen Pläne berücksichtigen müssen. Und es gibt dann einen Handlungsbedarf, bei dem man sich dann entscheiden muss, welche der verschiedenen Möglichkeiten man nutzt. Wie Sie wissen, bin ich der Überzeugung, dass ein faires, gerechtes und leistungsgerechtes Steuersystem einen Beitrag dazu leisten kann.
Soweit der Bundesfinanzminister im Beitrag von Theo Gers. Sie hatten es groß angekündigt. Auch wir haben Sie hier bei uns im Programm immer wieder darauf hingewiesen, was heute um 11 Uhr passieren sollte. Heute um 11 sollte es nämlich in ganz Deutschland eine Alarmübung geben. Eine Alarmübung auf der einen Seite mit viel Sirenengeheul und auf der anderen Seite mit Informationen auf Ihren Smartphones, wenn Sie denn die entsprechenden Apps heruntergeladen haben. Nun ja, um es kurz zu machen, viele haben dann um 11 Uhr geschaut und passiert ist nichts. So ist das im digitalen Deutschland im Jahre 2020. Die Alarmübung ist weitgehend ins Wasser gefallen. Am Ende sprach selbst das Ministerium von Fehlalarm. Einzelheiten dazu von Jörg Sauerwein.
Eines immerhin hat geklappt. Um Punkt 11 Uhr heulten in vielen Städten die Sirenen zum ersten Mal und wenige Minuten später ein zweites und kurz darauf ein drittes Mal. Zumindest dort, wo es noch die alten Sirenen gibt oder wo neue inzwischen wieder aufgebaut wurden. Denn längst nicht jede Stadt in Deutschland hat noch Sirenen, nachdem sie in den 1990er Jahren abgebaut wurden. Dass die eine oder andere Sirene ganz einfach ausgefallen ist, dürfte nicht das größte Problem nach diesem Warntag sein. Denn die Botschaft des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, lautete im Vorfeld: Ladet euch die Warn-App Nina herunter, dann seid ihr immer rechtzeitig gewarnt, sowohl am Warntag als auch bei echten Katastrophen. Und diese Frau zum Beispiel hatte darauf gesetzt.
Also mich interessiert es, aber meine Nina-Warn-App funktioniert nicht. Ich habe mich ausreichend im Internet informiert, habe es geteilt, damit die Familie nicht völlig aufgelöst anruft, oh Gott, was ist da los, um andere Leute zu informieren, dass Probealarm ist.
Während nämlich die meisten Sirenen selbst aus den 60er Jahren noch heulten, bekamen viele der aktuell knapp 8 Millionen Nutzer der Warn-App Nina die Meldungen entweder verspätet oder gar nicht. Das musste auch BBK-Präsident Christoph Unger zerknirscht zugeben.
Erste Analysen haben ergeben, dass um 11 Uhr nicht nur zentral die Warnung ausgelöst worden ist, sondern viele andere angeschlossene Leitstellen ebenfalls eigenständig Warnungen ausgelöst haben, sodass es zu einer Überlastung des Systems gekommen ist.
Das sogenannte modulare Warnsystem, an das die Warn-Apps wie Nina oder auch Katwarn angeschlossen sind, war also zeitweise zusammengebrochen, weil möglicherweise zu viele Leitstellen gleichzeitig auf einen Knopf gedrückt haben. Schon jetzt steht für das BBK fest, erstens muss beim weiteren Ausbau des Warnsystems dringend noch nachgebessert werden und zweitens muss die Abstimmung zwischen allen Beteiligten bei Bund und Ländern deutlich besser werden. Und davon abgesehen braucht es auch mehr Aufklärung über die Warnungen.
Alarm? Weiß ich nicht. Gute Frage. Was ist es denn?
Nee, keine Ahnung. Hört sich an wie Fliegeralarm.
Nicht nur die Bedeutung der einzelnen Warnsirenen, ob durchgehender Ton oder immer wieder auf- und abschwellend, war vielen nicht bekannt. Auch nicht, was sie denn im Gefahrenfall tun sollen. Feuerwehrsprecher Frank Frenser sieht ein, die Menschen müssen mehr informiert werden, damit wirklich jeder weiß, was zu tun ist.
Wenn wir diesen auf- und abschwellenden Warnton tatsächlich einmal senden werden, ist es wichtig, dass man geschlossene Räume aufsucht und sich dann versucht zu informieren. Über das Radio, über die lokalen Medien oder natürlich auch über die Warn-Apps.
Wenn sie denn funktionieren. Aber im Ernstfall gibt es ja auch noch die Feuerwehr, die am Warntag ebenfalls in vielen Städten unterwegs war.
Achtung, Achtung, hier spricht die Feuerwehr. Dies ist ein Probealarm der Warnsysteme. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.
Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Das ist die wichtigste Nachricht des Tages. Das war der Bericht von Jörg Sauerwein. Wer sich in diesen Tagen die Verhandlungen und das jeweilige Feldgeschrei zwischen den Verhandlungspartnern in Großbritannien und der Europäischen Union anschaut, der kommt zu dem Ergebnis, das wird nichts mehr. In der Kürze der Zeit, die noch bleibt, wird es kaum gelingen, ein Abkommen hinzubekommen. Die Briten zumal testen offensichtlich die Leidensbereitschaft der Verhandlungspartner in der Europäischen Union jeden Tag aufs Neue aus. Die große Frage: Wann wird es den großen Knall geben? Auch heute wurde wieder verhandelt und dann fordert auch noch London Vertragstreue von der Europäischen Union. Dabei sind es die, die immer brechen und sich nicht an ihr Wort halten. Peter Kapern.
Klare Ansage aus Brüssel. Mit den Plänen für ein britisches Binnenmarktgesetz habe die Regierung in London das Vertrauen zwischen der EU und Großbritannien ernsthaft beschädigt. Sollte dieses Gesetz so wie vorgelegt verabschiedet werden, wäre dies eine äußerst ernste Verletzung des Austrittsabkommens, das London und Brüssel vor einem knappen Jahr ausgehandelt haben. Das war die Botschaft, die EU-Vizekommissionspräsident Maroš Šefčovič heute im Gepäck hatte, als er sich in London mit dem britischen Brexit-Minister Michael Gove traf. Šefčovič und Gove sind die von London und Brüssel benannten Chefs des sogenannten gemeinsamen Ausschusses. Dieses Gremium ist in Teil 6 des Austrittsabkommens verankert. Es soll Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung des Austrittsvertrags ausräumen. Und diese Meinungsverschiedenheiten existieren, seit die Regierung Boris Johnson den umstrittenen Gesetzentwurf präsentiert hat. Die Regelung soll Vereinbarungen über den Status von Nordirland aushebeln, die im Austrittsabkommen festgeschrieben worden sind. In einer Pressemitteilung der EU-Kommission nach dem Treffen von Gove und Šefčovič heißt es, der Sendbote aus Brüssel habe seinen Gesprächspartner unmissverständlich darauf hingewiesen, dass Brüssel die vollständige Umsetzung des Austrittsabkommens erwartet, und zwar dem Buchstaben wie dem Geiste nach. Die Gesetzespläne müssten deshalb bis spätestens Ende September zurückgezogen werden. Mit der Beendigung oder Aussetzung der laufenden Verhandlungen über ein Partnerschaftsabkommen zwischen Großbritannien und der EU droht die Kommission allerdings nicht ausdrücklich. Diese Option wird jedoch von Europaabgeordneten diskutiert. Für den Fraktionschef der Linken im Europaparlament, Martin Schirdewan, haben weitere Verhandlungen vorläufig keinen Sinn.
Die EU muss mit aller Entschiedenheit auf diesen Affront und auf diesen Bruch internationalen Rechts reagieren. Meiner Ansicht nach müssen die Verhandlungen so lange ausgesetzt werden, bis die Regierung Johnson wieder zur Vernunft gekommen ist.
Auch die Sozialdemokraten im Straßburger Parlament schließen ein Moratorium der Gespräche mit London nicht aus. EVP-Fraktionschef Manfred Weber allerdings klang deutlich zögerlicher, als er heute früh im Deutschlandfunk die Frage beantwortete, wie die EU-27 auf den britischen Affront antworten soll.
Tja. Das ist die große Frage.
Und zwar deshalb, weil die EU sich von Boris Johnson keinesfalls den schwarzen Peter für den Abbruch der Verhandlungen zustecken lassen solle.
Ich rate zur Besonnenheit, ich rate dazu, dass wir auf jeden Fall das Signal ausgeben, Wir bleiben am Verhandlungstisch. Wir sind nicht diejenigen, die Gespräche abbrechen sollten.
Die EU-Kommission verweist in ihrer Pressemitteilung auf das im Austrittsabkommen vorgesehene Streitschlichtungsverfahren. Die EU werde nicht zögern, die darin vorgesehenen Mechanismen anzuwenden. Am Anfang dieses Verfahrens stünde ein Urteil einer paritätisch besetzten Schiedskommission. Sie kann Geldstrafen verhängen oder der siegreichen Partei das Recht auf Vergeltungsmaßnahmen wie die Verhängung von Handelserschwernissen einräumen.
Soweit Peter Kapern, so viel zu den Verhandlungen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich Ihnen in der Übersicht schon angekündigt habe. Heute wurden die Preise verliehen, die Radiopreise in Hamburg. In diesem Haus gibt es viele fröhliche Gesichter. Jan Kuhlmann.
Auch wenn die glanzvolle Gala in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen musste, gab es dennoch genügend Grund zur Freude für die rund 80 geladenen Gäste. Und eine mit dem Radiopreis mittlerweile fest verbandelte Barbara Schöneberger. Zum 10. Mal moderierte sie die Auszeichnung der besten Radiomacherinnen und Macher des Jahres. Gewohnt humorvoll und selbstironisch und natürlich mit genügend Gags zum Thema Corona.
Was ist heute Abend wichtig? Abstand. Ihr müsst einfach immer nur auf die 1,50 Meter Abstand achten. 1,50 Meter, das heißt, habt im Kopf, Peter Maffay muss immer quer zwischen euch und euren Gesprächspartner passen. Faustregel, dann kann nichts passieren. Und wenn ihr gleich gewinnt, freut euch euphorisch in die Armbeuge.
Gleich doppelten Grund zur Freude hatten die Radiomacherinnen und Macher vom Deutschlandfunk. Philipp May gewann den Preis für das beste Interview. Seine Kollegin Ann Tran wurde als beste Newcomerin des Jahres ausgezeichnet.
Ich schätze das so sehr, als Journalistin, als Radiojournalistin, mich mit Sprache zu beschäftigen, das möglichst diskriminierungsfrei zu machen.
Weitere Preise gingen an den MDR, B5 aktuell vom Bayerischen Rundfunk und NDR Info. Die privaten Radiostationen gewannen ebenfalls 5 Kategorien. Der Sonderpreis des Beirats wurde an Professor Dr. Christian Drosten vergeben für seine herausragende Rolle im NDR-Info-Podcast Coronavirus Update. Der Virologe wurde für seine Fähigkeit ausgezeichnet, während der Corona-Hochphase täglich komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären. Dies habe ihn zur zentralen Stimme in der Pandemie werden lassen, so die Begründung des Beirats. In seiner gewohnt nüchternen und klaren Art versicherte der Virologe, nicht für immer in der Öffentlichkeit bleiben zu wollen.
Es ist für mich ein bisschen ungewohnt, jetzt so in die Öffentlichkeit zu gehen als Wissenschaftler. Ich werde auch wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden, wenn das hier alles vorbei ist. Es wird leider noch ein bisschen dauern.
Dennoch ist für Drosten das Radio in einer Ausnahmesituation wie derzeit das beste Medium, um zu informieren.
Weil man länger zuhören muss. Das ist also ja nicht immer nur ein Berieselungsmedium, sondern eben auch so ein Aufmerksamkeitsmedium und auch ein Konzentrationsmedium. Und das ist ja auch gerade das, was eben viele Leute in der Bevölkerung, die informationssuchend sind, da dran hält.
Der Deutsche Radiopreis wird jedes Jahr gemeinsam von den öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern vergeben. Über die Gewinner entscheidet eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts. Die privaten Stationen konnten sich ebenfalls über 5 gewonnene Kategorien freuen. Spreeradio gewann den Preis für die beste Programmaktion, Planet Radio für die beste Comedy, Ego FM für die beste Sendung, Radio Hochstift in Nordrhein-Westfalen hat die beste Moderatorin und Energy Stuttgart wurde in der Kategorie Innovation am Morgen ausgezeichnet. Baby, I want you. Let there be no mistake. We're gonna find out whatever it takes. Musikalisch eröffnete der Belgier Milo den 11. Deutschen Radiopreis mit einem Medley seiner Hits, begleitet von einem Streichsextett des NDR Radio Philharmonieorchesters. Die georgisch-britische Künstlerin Katie Melua freute sich ebenfalls, bei der Preisverleihung auftreten zu dürfen.
Yeah, this is gonna be the first performance since the COVID crisis started, and you know my band is here too, so we are so excited. It's, you know, it feels extraordinarily special.
Es war ganz besonders heute in Hamburg. Das war der Radiopreis. Wir haben jetzt im Blick in die Kommentarspalten von morgen genau Thomas Pelzer. Bitteschön.
Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise müssen Bund, Länder und Kommunen mit weniger Einnahmen auskommen. Zur jüngsten Steuerschätzung schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung. Deutschlands Wirtschaft, Unternehmen ebenso wie Beschäftigte haben noch eine lange Durststrecke vor sich. Es bleibt deshalb oberstes Gebot, Wachstumsimpulse zu setzen. Denn nur wenn der Wirtschaftsmotor wieder auf volle Touren kommt, werden die Steuerquellen wieder sprudeln wie zuvor. Der Berliner Tagesspiegel wirft ein: Was die Sache vertragt macht, während weniger Geld reinkommt, muss der Bund eigentlich mehr ausgeben. Ein Dilemma mit nur einem Ausweg: neue Schulden. Die Zeitung Die Welt kritisiert: Die Bundesregierung scheffelt Milliardenberge in die kriselnde Gesellschaft und schafft im Post-Lockdown groteske Realitäten. Eine aktuelle Statistik zeigt, dass es im August so wenige Insolvenzen gab wie seit Jahren nicht mehr. Da wird aus der Großzügigkeit eine Luxusverwahrlosung, während es an Luft fehlt für Innovationen. Für den Reutlinger Generalanzeiger ist klar, für Wahlgeschenke gibt es keinen Spielraum mehr. Vielmehr wird nach der Bundestagswahl der Rotstift angesetzt werden. US-Präsident Trump hat eingestanden, dass er frühzeitig über die Gefahr durch das Coronavirus Bescheid wusste. Die Rheinzeitung aus Koblenz bemerkt, Trump hat ohne jeden Zweifel den Tod zehntausender Menschen auf dem Gewissen. Und viele der 6 Millionen Infizierten haben ihren schweren Krankheitsverlauf und die Spätfolgen dem eiskalten Kalkül dieses Narzissten zu verdanken. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält fest, Corona und das Krisenmanagement der Regierung sind zurück als Großthema dieser Wahl. Ja, Charakter, Integrität und Verantwortungsbewusstsein der Person, die an der Spitze des Staates steht, sind für die Wohlfahrt der Bürger essentiell. Amerika zeigt, wie wichtig derlei Eigenschaften sind, weil sie fehlen. Das Straubinger Tagblatt schreibt, Trump behauptet, er habe eine Panik vermeiden wollen. Doch das rechtfertigt nicht, dem Land in einer Frage von Leben und Tod dreist ins Gesicht zu lügen. Hätte er den Amerikanern frühzeitig gesagt, dass das Virus gefährlich ist, wäre es nicht zur Panik gekommen. Trump ist ein Schwätzer und Dröhner, unfähig, die Konsequenzen seines Geredes zu überblicken. Und noch etwas hat Trump gesagt, bemerkt das Darmstädter Echo. Er verstehe sich als Cheerleader für sein Land. Welch ein Bild. Der Präsident hat ein Leader zu sein, der sein Land vor Schaden bewahrt und den Wohlstand seiner Bürger mehrt. Trump ist hingegen der Pianist auf der Titanic, der bis zum Untergang für gute Stimmung sorgt. Armes Amerika.
Das war der Kollege Thomas Pelzer, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen und das war's hier bei uns. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, empfehle natürlich alle nachfolgenden Sendungen. Morgen früh ab 5 ist dann der Kollege Christoph Heinemann wieder für Sie da, um 7.15 Uhr ein Interview zur Steuerschätzung mit Ralf Brinkhaus von der CDU und um 8.10 Uhr mit Katrin Göring-Eckardt von den Grünen zu Moria. Mein Name ist Jürgen Zuheide, ich wünsche Ihnen alles Gute und sage bis demnächst und tschüss.